Mein Ziel bestimmt meinen Weg. Und da wir Gottes Wort nie oft genug hören können, lese ich den Text jetzt noch einmal. Da heißt es, durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsal erleiden, als einen vorübergehenden Genuss von der Sünde zu haben. Er betrachtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Und dann kommt das entscheidende Wort. Denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Mit allem, was wir tun und lassen, was wir sagen oder verschweigen, was wir wünschen oder verabscheuen, möchten wir etwas erreichen. Das ist uns nicht immer bewusst, aber es ist tatsächlich so. Betrachten wir das am Beispiel des Mose. Erstens, die Entscheidungen. Durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Eine einschneidende, eine bestimmt nicht leichtfertig getroffene Entscheidung, die letzten Endes sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Und so ist es auch für uns, die wir an Jesus Christus glauben. An Jesus zu glauben heißt nicht nur, sich einmal für Jesus entschieden zu haben, das ist gut und wichtig, sondern es geht darum, tagtäglich Entscheidungen im Sinne Jesu zu treffen. Denn nur dann wird eine Bekehrung als echt erkannt, wenn sie das Leben, das der Bekehrung folgt, prägen, deutlich prägen. Solange wir auf dieser Erde leben, haben wir uns fortwährend zu entscheiden. Die Frage lautet, sind wir uns dessen bewusst? Soll ich mich mit jenem Menschen treffen? Soll ich jenen Kurs belegen? Soll ich diese Einladung annehmen? Soll ich diese E-Mail ernst nehmen? Mose wurde in seinem Glaubensleben irgendwann klar, ich muss mich entscheiden, zu wem ich gehören will. Zu Ägypten oder zu Israel. Es geht auf Dauer nicht beides. Und das ist auch der bleibende Kampf im Leben eines Christen. Will ich wirklich zu Jesus gehören, dann sind manche Dinge für mich tabu. Nicht, weil sie mir verboten werden oder weil mit der Hölle gedroht wird, wenn ich sie dennoch mache, sondern weil die in einem Christenleben einfach ausgeschlossen sind. Die Zeit vergeht rasend schnell und Mose wurde sich klar, ich muss mich entscheiden, wohin, zu wem ich gehören will. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott selbst diese Entscheidungen möglich macht, die richtigen Entscheidungen möglich macht, die wir in seiner Nachfolge treffen, wenn wir das Ziel haben, Jesus zu gefallen, für ihn zu leben. Nicht nur theoretisch, nicht nur sonntags früh, sondern praktisch die ganze Woche hindurch. was jeder, der es versucht hat, weiß das, nicht immer einfach ist. Aber Jesus hat uns ja auch nie versprochen, dass es einfach ist, ihm zu folgen, nicht? Er war da ganz realistisch. Und gut, wenn wir als seine Nachfolger diese Realität auch so sehen. Vielleicht hatte Mose diese Entscheidung durchaus einige Zeit hinausgeschoben. Aber dann traf er sie und war bereit, die Konsequenzen dieser Entscheidung zu tragen. Machen wir uns bewusst, Mose war zu dieser Zeit 40 Jahre alt. Moses Leben ist ja wunderbare Abfolge. 40 Jahre am Hof des Pharao, 40 Jahre danach in der Wüste und dann 40 Jahre mit Israel unterwegs ins Heilige Land. Mit 120 starb er dann auf dem Berg Nebo. Er war also kein Jungspund, der so in einer emotionalen Begeisterung sich dafür entschlossen hätte, jetzt zu Israel sich zu halten. Er hatte das wohl überlegt und wahrscheinlich auch, ohne dass er diesen Bibelvers kannte, damit gerechnet, dass Gott selbst in ihm das Gute und Richtige wollen und vollbringen schaffen würde. Denn es war auch ihm klar, ich schaffe das nicht aus eigenem Vermögen. Und weil ich immer so fromm gesinnt bin, war er nämlich auch nicht, wie wir, naja, vielleicht seid ihr in Oldesloe da eine Ausnahme. Seine Entscheidungen. Zweitens, die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten hatte der Mose? Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Drangsal erleiden, als einen vorübergehenden Genuss der Sünde haben. Was wollte er lieber? Was war das Ziel seines Lebens, das neue Ziel? Raus aus den Palästen Pharaos, hin zu dem geschundenen, missachteten, geprügelten Volk Gottes. Er hatte jahrelang den Luxus des Palastlebens kennengelernt. Er ist geradezu darin aufgewachsen. Ich weiß nicht, wenn ich so aufgewachsen wäre, nur die Gnade Gottes hätte mich dazu bringen können, solch eine Entscheidung zu treffen. Denn er hätte ja einfach weiter sagen können, ja, also lieber Gott, das ist ja ganz recht und ganz schön, was du mir hier sagst, aber ich habe dazu keine Lust, wissen, überhaupt keine Lust. Wenn sein royales Leben ihn dazu verleitet hätte, sein Leben nach Lust und Laune einzurichten, hätte er diese Entscheidung bestimmt nicht getroffen. Aber es war ihm Wichtigeres und Größeres aufgegangen, als nach seiner Lust und Laune zu leben. Und er war in dieser Hinsicht bereit, sich selbst zu verleugnen, das heißt seine royale Existenz zu verleugnen und den Weg mit dem Volk Gottes zu gehen. Und es war ihm irgendwann aufgefallen, dass das Palastleben zwar toll und in vieler Hinsicht besonders war, aber dass es dabei doch immer nur um die schnell vorübergehenden Genüsse geht. Nichts Bleibendes, nichts Ewiges. Die schnell vorübergehenden Genüsse. Und so betuppt uns der Feind auch heute noch als Christen. Da sehen wir irgendwie das, was so toll aussieht und so überaus anziehend ist und die Lust in uns lockt und das Verlangen in uns lockt und die Bedürfnisse sind dann auf einmal da und werden propagiert und wir Das muss doch jetzt klappen. Er verwehrt uns den Durchblick, sodass wir nicht sehen, dass das alles nur schnell vorübergehende Genüsse sind. Und eines Tages lernte er sogar, dass das nicht nur schnell vorübergehende Genüsse sind, sondern dass das Sünde ist, was ihn zurückhält, seiner Berufung Gottes nachzukommen. Und so kann es auch bei uns sein. Das mag am Anfang noch ganz harmlos und ganz in Ordnung und noch hinnehmbar und noch auch mit christlichem Ethos vereinbar sein, aber je tiefer wir da irgendwo reinschlittern, umso klarer wird eines Tages, wenn uns diese oftmals ja auch guten Dinge von Gott und der Gemeinschaft mit ihm trennen, wenn sie uns vom Bibellesen abhalten, wenn sie uns von der Gemeinde entfernen, sind sie Sünde. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort solcherlei Verhalten Sünde nennt und deshalb auch von uns Sünde genannt werden muss. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, ob es den Frommen gefällt oder nicht, das ist nicht das, worum es uns gehen darf. Wonach hast du wirklich Lust? Was ist wirklich dein Ziel? Die schnell vorübergehenden Genüsse unserer Zeit zu genießen oder mit Freude in der Gemeinschaft mit Gott und den Seinen zu leben? Drittens, die Ziele. Er betrachtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Das waren jetzt die zwei Ziele. Und dann kommt es. Denn, jetzt folgt die Begründung, die für seine Zielauswahl entscheidend war, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Er durchschaute die schnell vorübergehenden Genüsse der Sünde und hatte gelernt, dass da letzten Endes nur der Tod übrig bleibt. Denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Ich habe mich über lange Jahre nicht bewusst, aber doch irgendwie immer wieder darüber gewundert und gefragt, wie kam der Mose bitteschön zu dieser Einschätzung? Er hat ja 40 Jahre im Palast des Pharao gelebt. Da hat er das bestimmt nicht gelehrt bekommen, nicht? Es scheint ein Rätsel zu sein, bis ich auf einen entscheidenden Hinweis, der mit dem geschichtlichen Kontext zu tun hat, gefunden habe. Blenden wir zurück. Die Mutter des Mose hatte dem Befehl des Pharao sich widersetzend den kleinen Mose nicht umgebracht, sondern ihn in ein Kästchen gesetzt und am Nil ins Wasser gelegt. Seine Schwester, die etwas älter war, die Miriam, die beobachtete die ganze Geschichte und bewachte sozusagen den kleinen Mose da ein Stück. Und eines Tages, wir wissen das, kam die Tochter des Pharao an, hat den schreienden Knaben da entdeckt, wahrscheinlich hat er irgendwie sich bemerkbar gemacht und hatte Mitleid mit ihm und dachte, ach, das ist doch ein schönes Spielzeug und den nehme ich mal mit. Dann kam die Miriam und fragte, soll ich hingehen und dir eine Amme von den Hebräerinnen holen, damit sie den Knaben nährt? Toller Einfall, tolle Idee. Tochter des Pharao antwortete ihr, ja, geh hin. Da ging das Mädchen hin und holte die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao sagte zu dieser: Nimm dieses Knäblein mit und nähre es mir. Ich will dir den Lohn dafür geben. So nahm denn die Frau das Knäblein und nährte es. Als der Knabe dann größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao und die nahm ihn als Sohn an und gab ihm den Namen Mose. Denn, so sagte sie, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Hier können wir etwas über frühkindliche Erziehung lernen. Denn, und das war die Einsicht, die ich relativ spät herausfand, die Hebräerinnen nährten ihre Kinder bis in weit ins dritte Lebensjahr hinein. Und in dieser Zeit gab Jochebed, denn so hieß die Mutter des Mose, dem Kind nicht nur das, was es für seinen Leib und für seine Physis brauchte, sondern sie lehrte es auch schon die Grundbegriffe dessen, was Israel als Volk Gottes ausmachte. Anders ist das alles nicht zu erklären, aber so ist es zu erklären und so wird es in ultraorthodoxen Kreisen bis zum heutigen Tage gemacht und hat durchaus Frucht gebracht, auch in diesem Fall. Und es hat lange gebraucht, wie gesagt, 40 Jahre. Oder 37. Das, was dort in das Kind hineingelegt wurde durch die Mutter, hat wunderbare Frucht getragen. Es hat zwar lange gedauert, 37 Jahre, nicht? Man könnte denken können, das hat er alles wieder vergessen, der Knabe, nicht? Nein, hat er nicht. Es hat wunderbare Frucht gebracht zum Segen für ein Volk, ja, zu einem Zeugnis für die ganze Menschheit. Und letzten Endes zur Ehre Gottes. Denn das dürfen wir nie vergessen. Weshalb ist Christus gekommen und hat die Werke des Teufels zerstört? Ja, ne, dass sie kaputt sind. Okay, das ist richtig. Aber wozu? Gut, ja, wozu sollen wir frei sein? Ja, wozu? Gott zur Ehre, klar. Zur Ehre des Vaters. Das dürfen wir nie in unserem kleinkarierten Ich-Leben verankern wollen. Das hat ein viel größeres Ziel. Und wenn wir immer nur an uns und unser in den Himmel kommen und dann vielleicht noch ein paar Nachbarn dazu und jemand noch von der Familie, wenn wir uns so leicht zufrieden geben, haben wir das falsche Ziel. Was war Mose in jener Entscheidungszeit wichtig? Welches Ziel bestimmte sein Leben? Er war auf die himmlische Belohnung ausgerichtet. Wir dürfen unsere Ziele nicht zu kurz und zu klein fassen. Das war auch das große Ziel der Kolosser, wie wir dem Gebet des Apostels Paulus entnehmen können, der betete: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wieso, weshalb, warum? Um der Hoffnung willen. Sie hatten Glauben und Lieben. Wieso? Weil die alle so nett und so lieb waren? Nein, waren die gar nicht. Sondern um der Hoffnung willen. Sie hatten genau wie Mose die himmlische Belohnung im Auge, um der Hoffnung willen. Oder Der Petrus betete in gleicher Weise: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Christen, wiedergeborene Christen, die keine Hoffnung haben, die nicht mit der himmlischen Belohnung rechnen, tja, die fallen irgendwo durchs Raster, wenn ich das richtig verstehe, was die Bibel sagt. Christen sollen Hoffnungsmenschen sein. Wir konnten das in den letzten 14 Tagen gut miterleben, am Beispiel der Sportler, die bei Olympia zugange waren. Sie hatten sich Ziele gesetzt, aber bei vielen waren die Ziele zu knapp bemessen. Sie sind haarscharf an der Goldmedaille vorbeigeschrammt und waren todunglücklich, dass sie nur Silber gewonnen hatten. Und was war die weitere Folge? Jetzt sind sie in Depression gefallen. Warum? Weil sie kein Ziel mehr hatten. Sie haben sich 4 Jahre auf die Olympiade vorbereitet. Das war ihr Lebensziel. Das ist mein Leben, hat der eine gesagt. Tja, ist er jetzt schlecht dran, nicht? Wenn sein Leben praktisch die Luft rausgelassen, wenn seinem Leben die Luft rausgelassen wurde. So ist es aber eben nicht nur bei Sportlern und Olympiateilnehmern. Wie viel kleinkarierte Ziele haben manche Menschen, die, ja, wenn sie erreicht werden, ist nichts gewonnen. Und wenn sie nicht erreicht werden, ist die Katastrophe noch größer. Achten wir darauf, viel Depression, viel Niedergeschlagenheit, viel Traurigkeit und Angst hängt einfach damit zusammen, dass Christus uns nicht die Belohnung und das Ziel ist, woraufhin wir leben. Denn dieses Ziel, Gott möchte selbst, dass wir dieses Ziel erreichen. Und er wird dafür sorgen, denn er weiß genau, dass wir auf uns angewiesen, niemals dieses Ziel erreichen werden, aber er schafft es in uns und durch uns und für uns zu seiner Ehre. In Hebräer 10, Vers 35 steht zum Beispiel auch noch: Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Wieso, weshalb, warum? Weil sie eine große Belohnung hat. Es gab eine Zeit, wo es unter Christen verpönt war, von der großen Belohnung zu sprechen und alles so auf die große Belohnung abzuwälzen. In dieser Zeit leben wir nicht mehr, zum Glück. Denn es ist absolut notwendig, im wahrsten Sinne notwendig, das große Ziel, das Gott für uns gesteckt hat, erneut ins Auge zu fassen und konsequent daraufhin unser Leben auszurichten. Viertens und letztens, die Taten. Wir sahen die Entscheidungen, die Möglichkeiten, die Ziele und viertens die Taten. Durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsal erleiden, denn er schaute auf die himmlische Belohnung. Und es blieb bei ihm nicht bei einem guten, frommen Vorsatz, sondern er machte das auch, wozu er sich entschlossen hatte. Ich muss in meinem Leben bekennen, da habe ich manche Entscheidungen zu guten Zielen getroffen und habe sie nicht vollzogen. Gesagt, ja, eigentlich müsste ich und Ich weiß nicht, kennst du das auch? Nicht eigentlich müsste ich mehr beten und Bibel lesen und mit den Geschwistern Gemeinschaft haben. Eigentlich müsste ich ein bisschen früher ins Bett gehen. Und die unterschiedlichsten Dinge, aber warum eigentlich? Mach doch, was du genau weißt, dass du tun sollst. Aber da vernebelt der Feind uns immer wieder erfolgreich die Sicht und benebelt uns mit seinen falschen Vorstellungen. Mein Ziel bestimmt nicht nur meinen Weg, sondern motiviert mich auch, ihn zu gehen. Die Taten müssen folgen, denn nur dann ist mein Ziel wirklich mein Ziel, wenn die Taten folgen. Nicht nur, wenn ich die Möglichkeiten klar vor Augen sehe, sondern wenn Taten folgen, die dem Ziel entsprechen. Deshalb die Frage, die Anja schon zu Eingang stellte in einem Zitat: Gibt meine Lebensweise einen deutlichen Hinweis auf mein Ziel, das ich ins Auge gefasst habe? Ist die Anziehungskraft unseres Zieles so groß, dass wir unterwegs nicht aufgeben? Nicht? Wenn ich etwas wirklich erreichen will, nochmal die Olympiateilnehmer, nicht? Die haben sich 4 Jahre lang geschunden, haben Schule und Studium auf die zweite Stelle gesetzt, um dieses Ziel, solches Ding da um den Hals zu bekommen. Und was haben die dafür eingesetzt? Und wir Christen sind oftmals noch nicht mal bereit, ein bisschen Bequemlichkeit fahren zu lassen für unser angeblich so hohes Ziel. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht, ich kenne euch ja nicht, da habt ihr alle noch einen Bonus. Jesus musste zu seiner Zeit sagen: Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon in das Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters tun will. Nicht, wer über die Ziele nachdenkt und schlaue Predigten darüber hält, sondern wer den Willen meines Vaters tun will. Jesus wollte nicht in erster Linie Nachdenker haben, er will Nachfolger haben. Nachdenker hat er besonders in Deutschland genug. Das habe ich in Amerika gelernt. Wenn die von großen Theologen sprechen, meinen sie meistens ja eine seltsame Anzahl berühmter Namen aus dem europäischen Reich. Sie wissen gar nicht, was Sie für tolle Theologen haben. Zum großen Teil wissen Sie es nicht. Manche schon. Ist dein Ziel an dem Weg, den du gehst, abzulesen? Der Apostel Paulus schrieb den Philippern: Liebe Brüder, ich denke von mir noch nicht, dass ich's ergriffen habe. Eins aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten liegt, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung in Aussicht stellt. Er hatte ein klares Ziel im Auge und ließ sich durch nichts und niemanden davon abhalten, diesem Ziel entgegenzujagen. Und zum Schluss konnte er sagen: Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, Nunmehr ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber das sagte er in seinem allerletzten Brief, kurz bevor sein irdisches Leben wohl ein Ende fand. Ein andermal heißt es in Titus 2, denn erschienen, also offenbar geworden, ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und weltlichen Begierden abzusagen, besonnen, gerecht und gottselig schon in dieser gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Wieso, weshalb, warum? Indem wir darauf auf das selige Hoffnungsgut und das Erscheinen der Herrlichkeit unseres Herrn schauen. Hier ist wieder von dem seligen Hoffnungsgut, auf das wir ausgerichtet sein sollen. Die Gnade Gottes, das heißt, der Herr Jesus Christus erzieht die Seinen, den vorübergehenden Genüssen der Welt abzusagen, denn er hat eine größere Freude für uns bereit. Und darauf dürfen und sollen wir uns jetzt schon freuen. Wie der Herr Jesus, ganz zum Schluss, Hebräer 12, 2. Als er dort am Kreuz war, achtete er der Schande nicht, sondern hatte die Freude im Auge, die die Seinen erfahren würden durch sein Erlösungswerk, das er dort auf Golgatha vollbrachte. Wie bitte? Ja, ist er. Und er bedauerte sich in diesen Sekunden nicht selbst, ach, ich Armer, bin doch wirklich nun. Nein, er hatte Freude daran, anderen zur ewigen Freude zu verhelfen, und er achtete der Schande nicht, die er durchleben musste. Wozu erzieht er uns, dass alles, was Gott nicht gefällt, aus unserem Leben verschwindet? Bestimmt das dein, mein Leben? Wie schafft er das? Indem er uns die Freude auf die Erlösung, welche auf uns wartet, in uns weckt und erhält und immer wieder stärkt. Denn wer diese Freude nicht kennt, ist kein Christ. Merken wir uns also, was sich dein Herz wünscht, das erfüllt dein Denken. Das bestimmt dein Wollen und das bestimmt dein Tun. Was dein Herz sich wünscht, erfüllt dein Denken, ist klar, nicht? Wenn Fußballfans sind, dann hoffen wir auf das nächste Wochenende, wo es dann weitergeht mit der Bundesliga und so weiter. Was unser Herz wünscht, das erfüllt unser Denken. Das bestimmt dein Wollen, da will ich aber hin. Und das regiert dein Tun. Unser Wollen regiert unser Tun. Die heutige Psychologie will uns anderes lehren. Ich halte mich lieber an die vom Worte Gottes vorgegebenen Richtlinien und Maßstäbe. Dein Ziel bestimmt deinen Weg. Es wird auf alle Fälle so sein. Es kommt nur darauf an, ob du das richtige Ziel hast. In jedem Fall wird dein Ziel deinen Weg bestimmen. Kannst du gar nicht verhindern. Welches Ziel bestimmt deine Wege? Hast du die himmlische Belohnung im Auge oder die schnell vorübergehenden Genüsse dieser Weltzeit? Jeder möge für sich persönlich prüfen und nachdenken, wie es um ihn steht, denn noch ist die Zeit der Gnade, die Möglichkeit zur Umkehr ist noch gegeben. Amen.